Die Kanzlerin ist eine Satanistin, eindeutig.
Die da oben haben es versaut, haben irgendeine Biowaffe ausprobiert und sind schiefgegangen.
Weg mit diesem System, weg mit dieser BRD, weg mit diesem Verbrecherpakt. Wir wollen unseren Kaiser zurück.
Ja, dann gehe ich halt wirklich heucht aufs Militär, egal ob russisch, egal ob amerikanisch, heucht aufs Militär. Bis diese neue Ordnung da ist, wird auch oberster Befehlshaber Putin hier bleiben.
UNICEF holt die Kinder und bringt sie den Eliten. Warum wisst ihr davon nichts?
Hallo, ihr hört Kabale, eine Sendereihe zu Verschwörungsnarrativen und Faschismus. In der fünften Staffel, Retro, sprechen wir über Verschwörungsnarrative in der Linken, Russland und das Universum. In der Sendung spreche ich mit Juliette Schnabel von der Berliner VVN-BDA. Ach, das ist Ihnen sicherlich auch schon mal passiert. Sie gründen ein Unternehmen, ich meinte einen Staat, und verpachten Ihnen dann eine Familie mit prägnanten Namen, der Ihnen irgendwie bekannt vorkommt, aber Sie wissen nicht genau woher. Und dass diese Familie den Pachtvertrag lediglich im Namen unlauterer zionistischer Juden unterschrieben hat, das konnte ja niemand ahnen. Und dann läuft der Pachtvertrag aus und auf einmal existiert ihr Staat nicht mehr. Und alles, was ihr Staat von nun an tun will, ist illegal. Und die Kriegsschiffe der anderen Länder, die haben ihren Staat schon umzingelt. Das ist wirklich ärgerlich. Wer glaubt, es gehe, wie so oft mal wieder der BRD GmbH in den Kragen, der liegt hier völlig falsch. Denn wenn schon Deutschland und die USA für ReichsbürgerInnen, Sovereign Citizens und VerschwörungstheoretikerInnen aller Art nur illegitime Fake-Papierstaaten sind, dann ist es Israel allemal. 3 Wochen nach dem 7. Oktober 2023 bestreiten sie, wie viele andere auch, das Existenzrecht Israels und vermischen dabei ihren Glauben an magische Bürokratie mit einem der berühmtesten Namen innerhalb des ZOG-NWO-Bausteins. Die Rothschilds sind natürlich schuld. Von den jüdischen Weltraumlasern, die laut Marjorie Taylor Greene die kalifornischen Waldbrände auslösten, bis hin zum QAnon-Anhänger, der 2016 die Pizzeria Comet Ping Pong stürmte, um die Kinder aus dem nicht vorhandenen Keller zu befreien. Vom Untergang der Titanic über Kriege, Weltwirtschaftskrisen, Pandemie, die Sklaverei, Attentate auf Präsidenten bis hin zum Sturz Napoleons. Irgendwie stecken immer die Rothschilds dahinter. Sie kontrollieren jede Zentralbank, jagen Menschen als Sport, sind geheime Eidechsen, Menschen und zaubern können sie natürlich auch. Sie sind die sichtbarste, wohlhabende jüdische Familie und wenn die mächtigen jüdischen Familien alles kontrollieren, dann müssen die Rothschilds die Kontrolleure der Kontrolleure sein, die Puppenspieler der Puppenspieler. Doch nicht nur die Rothschilds sind wohlhabend, sondern auch die Leute, die Bücher, Pamphlete, Filme und andere Medien mit Narrativen über die Rothschilds verbreiten. Ein Pamphlet aus dem Jahr 1846, das die Rothschilds mit Satan in Verbindung brachte, verkaufte nicht nur 60.000 Exemplare, sondern wurde auch dutzende Male nachgedruckt. Der 1200 Seiten dicke Schinken »Jüdisches Frankreich« aus dem Jahr 1890 schaffte es schon auf 500.000 Exemplare. Der Film »The House of Rothschild« von 1934, der klassische antisemitische Stereotype von geldgierigen Juden benutzt, wird für den Oscar nominiert. 6 Jahre später taucht dieses Filmmaterial im Nazi-Propagandafilm »Der ewige Jude« auf. Und auch das Buch »None Dare Call It Conspiracy« aus dem Jahr 1971 befasst sich mit den angeblichen Machenschaften der Rothschilds. Es wurde von Gary Allen geschrieben, einem Mitglied der einflussreichen rechtskonservativen Organisation John Birch Society. Alex Jones fand das Buch als Teenager im Bücherregal seines Vaters und war nach der Lektüre zutiefst radikalisiert. Mit mindestens 5 Millionen verkauften Exemplaren gilt es als erfolgreichstes Buch des gesamten Genres. Der Schriftsteller und Philosoph Umberto Eco hat ja einiges zum Faschismus gesagt und wir haben ihn auch schon mehrfach in der 2. Staffel zitiert. Er hat auch Romane über Verschwörungsnarrative geschrieben und er meint irgendwann mal, ein Geheimnis ist mächtig, wenn es leer ist. Man spricht oft vom Freimaurergeheimnis. Was in aller Welt ist das freimaurerische Geheimnis? Das kann niemand sagen. Solange es leer bleibt, kann es mit allen möglichen Vorstellungen gefüllt werden. Und es hat Macht.
Ja, also wenn ich Eco richtig verstehe, dann funktioniert das mächtigste Geheimnis, das heißt die in unserer Vorstellung mächtigste Kabale, ein bisschen so wie unsichtbare oder versteckte Monster in Horrorfilmen, was manche auch als Lovecraftschen Horror bezeichnen. Das heißt, man zeigt das Monster gar nicht oder nur Schatten davon, nur Andeutungen, nur winzige Teile. Und diese Leerstelle, die wird dann von unserer Fantasie gefüllt. Und wir können alle aus diesem Monster das machen, wovor wir uns am meisten fürchten. Wenn es um die Kabale geht, die ZOG-NWO, dann gibt es dort oft dieses Kippbild. Also einerseits ist die Liste der Vorwürfe unendlich, nie erschöpfend und jederzeit erweiterbar. Und gleichzeitig sind diese Beschreibungen oft voller vager Andeutungen. Und alles umgibt so ein ominöses Raunen, welches immer noch auf ein größeres, unaussprechliches Verbrechen verweist, es aber nie wirklich benennt. Und obwohl dieses Volle und gleichzeitig Leere erstmal wie ein Widerspruch erscheint, denke ich, dass es eigentlich keiner ist, denn die Funktion ist dieselbe. Im Hinblick auf das leere Geheimnis von Eco denke ich, dass die unfassbare, jegliche Vorstellungskraft sprengende Fülle von Vorwürfen dafür sorgt, dass die Vorwürfe beliebig werden, dass sie zu allem und jedem werden, also unspezifisch, semantisch ausgeglichen und damit in gewisser Weise zu einer Leere, zu einer Hülle ohne Inhalt, die wir alle wie mit Lovecrafts Monstern mit unserem eigenen Horror füllen können.
Ja, ähnlich wie George Soros, der gerade in den letzten Folgen immer wieder auftauchte, sind auch die Rothschilds Namen, die als Code zu verstehen sind. Es geht dabei nicht um die Leute selbst, sie stehen für alles nur erdenklich super böse, das heißt, sie spielen eine sehr wichtige Rolle, sobald Verschwörungsnarrative und Antisemitismus zusammenwirken. Und wie vielleicht schon einigen Leuten aufgefallen ist, haben wir schon mehrfach Mike Rothschild zitiert, der auch ein Buch über QAnon geschrieben hat und der auch auf diese Tweets hingewiesen hatte, in denen die Existenz Israels mit dem auslaufenden Pachtvertrag in Frage gestellt wurde. Mike Rothschild gehört aber nicht zu der Rothschild-Familie, oder?
Nee, also Mike Rothschild gehört explizit nicht zu der Bankiersfamilie und sowohl in seinem Twitter-Namen als auch auf dem Cover von seinem neuen Buch Jewish Space Lasers schreibt er immer keine Verwandtschaft, eben weil in seiner Arbeit über Verschwörungsnarrative immer wieder Leute auf seinen Nachnamen gucken und sagen, naja, ist ja klar, dass jemand mit dem Nachnamen die Kabale verteidigt. Und diese Auseinandersetzung um seinen Namen sowie das Stolpern über diese Rothschild-Legenden bei seinen Recherchen zu QAnon haben dann unter anderem dazu geführt, dass er eben dieses neue Buch geschrieben hat, um dort eben nicht die Geschichte der Rothschild-Familie zu schreiben, sondern, wie er sagt, den interessanteren Teil, nämlich diese Narrative, die eben nicht wahr sind. Und für ihn ist das Buch über die Rothschilds in gewisser Weise eine Fortsetzung des Buchs über QAnon. Denn er sagt, fast alle Verschwörungstheorien sind im Antisemitismus verwurzelt und fast der gesamte Antisemitismus ist in Verschwörungstheorien verwurzelt. Jüdische Menschen werden für manche immer Sündenböcke sein und die Rothschilds sind einige der bekanntesten Juden der modernen Geschichte. In vielerlei Hinsicht ist die Geschichte der Rothschild-Verschwörungstheorien die Geschichte des modernen Antisemitismus. So untrennbar sind sie miteinander verbunden.
Naja, die Superreichen in einer Welt voller Armut zu kritisieren, das ist erstmal ja nicht problematisch. Und die Rothschilds waren ja eine Zeit lang auch zugegebenermaßen ziemlich reich.
Ja, wobei es natürlich schon auffällt, wer da wie kritisiert wird. Also Barris, Ramsky und Walker beobachten in ihrem Buch Conspirituality sehr richtig, dass halt nur bestimmte Leute kritisiert werden. Also Bill Gates oder George Soros, manchmal auch Jeff Bezos, also der frühere Chef von Amazon. Aber Trump ist ja auch geradezu grotesk reich, zumindest in seinem Image. Also ich meine, einen goldenen Turm in der Mitte von New York, ne, goldene Toiletten, das ist wie eine Karikatur. Und auch Musk, der einfach viel zu viel scheiß Geld hat, ist ja für diese Leute ein Held. Geld scheint also erstmal nicht das Problem zu sein oder zumindest nicht das einzige Problem. Abgesehen davon stellt Mike Rothschild in seinem Buch auch sehr eindrücklich dar, dass das frühere Rothschild-Imperium so nicht mehr existiert. Das heißt, die haben schon noch Geld und Einfluss, aber nicht ansatzweise so viel wie früher. Gerade in der Zeit im 20. Jahrhundert, wo sie an Einfluss verlieren, explodieren gleichzeitig diese Narrative über sie. Es gab zwar vorher schon Karikaturen und so weiter, sie waren halt sehr sichtbar, sehr präsent, ihr Name war auch so Teil des öffentlichen Lebens, aber es gab noch nicht so viele Verschwörungsnarrative.
Heißt es vielleicht umgekehrt, dass wenn wir nur ein Jahrhundert warten, kommen die Leute vielleicht auf die Idee, alles auf Elon Musk Kindeskinder zu schieben?
Ja, weil der hat ja irgendwie 10 Kinder mit mehreren Frauen und einige von ihnen heißen so X und Y und so ein Scheiß. Also da kommt sicherlich noch was auf uns zu. Ob er eines Tages der neue Soros sein wird, mal schauen. Vielleicht kann jemand jüdische Vorfahren ausgraben oder einfach welche erfinden. Da lässt sich dann sicherlich was drehen. Wie gesagt, also das Wichtige ist ja immer, dass die Narrative auch eine gute Erzählstruktur haben. Und Mike Rothschild beschreibt diese Narrative über die Rothschilds auch als cineastisch. Das heißt, diese Geschichte mit Waterloo, die nicht wahr ist, die klingt wie aus einem Film. Also dieses Ding, dass Nathan Rothschild, der ja im Jahr 1836 zugegebenermaßen der reichste Mann der Welt war, der erfährt quasi 1815 von der Schlacht um Waterloo vor allen anderen, dass Napoleon verloren hat, was ja gut für die Briten ist. Und er rennt durch die Stadt zur Börse und kommt dann da total außer Puste an. Die Leute sehen ihn total fertig und denken, oh scheiße, Napoleon hat gewonnen. Und die britischen Aktienkurse stürzen ins Bodenlose. Und Nathan sagt dann seinen eigenen Leuten, hey, kauf mal diese quasi wertlosen Aktien auf. Dann kommt kurze Zeit später die Nachricht, dass Napoleon in Wirklichkeit verloren hat. Die Aktien steigen natürlich wieder und Nathan Rothschild ist plötzlich der reichste Mann Englands. Das heißt, es ist eine Art Marktmanipulation, die ihm vorgeworfen wird. Das Problem ist nur, die Geschichte stimmt nicht. Das heißt, es gibt keine Beweise dafür, dass das jemals so spektakulär abgelaufen ist. Aber es ist eine gute Story und trotzdem hält sich diese Idee hartnäckig, dass die Rothschilds in Wirklichkeit nicht nur die Bank von England besitzen, sondern fast jede Staatsbank und dass sie damit die heimlichen Herrscher der Welt sind. Und diese Idee, also diese Verstrickung von Geld und Krieg, darüber haben wir ja schon mehrfach gesprochen. Also Michael Butter nennt dies das Marx-Rothschild-Theorem, nachdem alle politischen und oder ideologischen Konflikte in Wirklichkeit nur Oberflächenphänomene sind, zum Beispiel irgendwelche Kriege. Und dahinter stecken dann immer die Juden, die mit beiden Seiten Geschäfte machen. Also quasi das, was den Rothschilds vorgeworfen wird, was aber, wie Mike Rothschild sehr anschaulich beschreibt, nicht stimmt, sondern nur eine Legende ist. Beziehungsweise bei Leuten, wo es dann teilweise stimmt, zum Beispiel beim Vater der Kochbrüder, über die wir letzte Staffel gesprochen haben und der sowohl mit den Sowjets als auch mit den Nazis Geschäfte gemacht hat. Da wird dann halt nicht wirklich ein Verschwörungsnarrativ draus. Auf jeden Fall nicht in dem Sinne, wie wir es kennen, also mit dem Anwachsen des Narrativs, dem Clustern einer Gemeinschaft um das Narrativ und so weiter. Und das Marx-Rothschild-Theorem, das gilt nicht nur für geopolitische Konflikte, wie zum Beispiel Kriege, sondern auch für ideologische Auseinandersetzungen, zum Beispiel zwischen Kapitalismus und Kommunismus. Das heißt, es geht nicht nur darum, zum Beispiel bei einem Krieg auf beiden Seiten an der Waffenproduktion zu verdienen, sondern es geht auch um abstraktere Konflikte. Denn von der ideologischen Auseinandersetzung zwischen Kapitalismus und Kommunismus kann man ja erstmal nicht so direkt profitieren. Das heißt, es geht auch darum, Discord zu shiften, also die Gesellschaft zu spalten und dann eventuell auf Umwegen davon zu profitieren oder auch einfach nur, weil diese Zerstörung, dieses Zersetzende in gewisser Weise schon im Wesen dieser fiktiven Bösewichte angelegt ist.
Und diese Geschichte mit Waterloo, also diese Ursprungsgeschichte des raffinierten Bösewichts, der an einem Tag an der Londoner Börse in gewisser Weise mit unlauteren Mitteln unglaublich viel Geld macht und dann damit die Welt beherrscht, das wird später auch für Soros relevant sein, oder? Denn auch er hat einen Großteil seines Geldes an der Börse verdient. Er ist ja bekannt geworden dafür, dass er 1992 während der britischen Währungskrise mit Leerverkäufen 1 Milliarde Dollar macht, also als der Mann, der die Bank von England zerbrach.
Genau, Mike Rothschild zeigt dann auch sehr eindrucksvoll, dass viele Aspekte des Rothschild-Narrativs heute oft einfach auf Soros umgemünzt werden. Also er nennt Soros den Rothschild des 21. Jahrhunderts. Und dann im Rahmen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine wurde da ja teilweise das auch auf Selenskyj angepasst, der ja angeblich auch überall irgendwelche Yachten und Paläste hat und so. Selbst diese Vermischung des Bösartigen und Hinterhältigen mit dem Unmännlichen findet sich bei Selenskyj wieder, der ja als drogensüchtiger, verweiblichter, bisexueller Judennazi bezeichnet wird. Und Darstellungen der Rothschilds haben auch oft etwas explizit Effeminiertes oder Linkisches. Das heißt, selbst wenn Narrative um Soros und Selenskyj relativ neu sind, knüpfen sie an Bilder an, die wir wiedererkennen. Und früher oder später kommt in solchen Diskursen immer jemand dazu und fängt an, über die Rothschilds zu reden. Das ist nur eine Frage der Zeit. Also der Journalist Keith Ken Harris zeigt, dass diese Form von Antisemitismus im konspirativen Milieu dem Narrativ durch die angebliche historische Tiefe Gewicht und Kohärenz verleiht und gleichzeitig die konkreten Beispiele eine plausible Bestreitbarkeit von Antisemitismusvorwürfen anbieten. Denn wenn ich nur über konkrete Juden spreche, aber nicht über die Juden, dann kann ich ja immer noch sagen, ach so, ich wusste gar nicht, dass die Rothschilds jetzt irgendwie Juden sind. Also im besten Fall wendet man das dann sogar gegen die Leute, die die Antisemitismusvorwürfe erheben. Da sagt man, hä, also warum ist es dir denn jetzt so wichtig, dass die jüdisch sind? Und Karen Harris beschreibt auch das, was wir bei Soros schon in der Folge in der letzten Woche gesehen haben, nämlich, dass dann eben sein Überleben des Holocaust selber zu einer Verschwörung umgedeutet wird, nach welcher er, obwohl er damals lediglich ein Jugendlicher war, in Wirklichkeit mit den Nazis kollaboriert und seine eigenen Leute verraten hat.
Das heißt, laut dieser unsäglichen Verdrehung ist Soros der wirkliche Nazi, der wirkliche Antisemit und an seinen Händen klebt das Blut der Ermordeten des Holocaust nicht an unserem. Uns ist aber ja schon vorher ein jüdischer Mensch über den Weg gelaufen, dem gleichzeitig vorgeworfen wird, ein Nazi zu sein. Und zwar war das in der Folge von Jusinski, dem Professor aus Miami, der Bücher über Verschwörungsnarrative geschrieben hat und der ja immer so flapsig sagt, dass Verschwörungstheorien etwas für Verlierer sei.
Genau, wir haben ja damals schon kurz erwähnt, dass Jusinski Bernie Sanders mit Adolf Hitler vergleicht, aber wir sind da nicht so genau drauf eingegangen, wie er das macht. Das holen wir an dieser Stelle quasi nach. Also wir haben ja schon erklärt, dass Jusinski quasi argumentiert, okay, also wenn man den Kapitalismus als eine alles durchdringende Struktur beschreibt, in der zum Beispiel die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden, dann ist das ein Verschwörungsnarrativ, denn allein die US-Wirtschaft ist ja so riesig und so komplex, dass es keine Kabale gibt, die das alles beherrschen kann. Und das stimmt ja auch, es gibt keine Kabale, aber es gibt halt eine Struktur, also ein wirtschaftliches System, das sich Kapitalismus nennt und das die Spielregeln für die gesamte Wirtschaft vorschreibt. Also so weit, so bescheuert. Und beim Hitler-Vergleich, da greift Jusinski das quasi wieder auf und schreibt, okay, also Sanders sagt, dass die Reichen den freien Markt sowohl systematisch manipulieren, als auch ihn wie ein Casino behandeln. Und das ist ein Widerspruch, denn der Markt kann ja nicht gleichzeitig geordnet und ungeordnet sein. Und Hitler und die Nazis, die haben ja den Jüdinnen und Juden auch vorgeworfen, gierige KapitalistInnen und gleichzeitig subversive KommunistInnen zu sein. Und das ist ja auch ein Widerspruch. Und deshalb Sanders gleich Hitler. Denn beides dient einfach nur dazu, einen Sündenbock für die wirtschaftlichen Probleme zu finden. Und bei den Nazis waren es halt Jüdinnen und Juden und bei Sanders sind es die Reichen. Also das sagt Jusinski. Okay, also mal abgesehen davon, dass es schon nochmal einen Unterschied macht, ob man jetzt die Reichen oder die Jüdinnen und Juden zum Sündenbock erklärt, sind die Widersprüche, die er hier aufmacht, beide nicht so wirklich Widersprüche, aber auf verschiedene Art und Weise. Also der Kapitalismus ist gleichzeitig geordnet und ungeordnet, je nachdem, welchen Aspekt man sich anschaut. Das heißt, alles orientiert sich am Profit und wird dahingehend geordnet. Und da alle anderen Strukturen, auch nun Tradition, Moral, Standeswesen, Menschenrechte, alte Herrschaftssysteme, Gesetze, Recht und Ordnung, Regeln der Etikette und des Anstands, Religion und ganze Staaten werden dementsprechend niedergewalzt, wenn sie sich dem Profit in den Weg stellen. Also wenn Marx im Kommunistischen Manifest sagt, alles Ständische, alles Althergebrachte, alles Verknöcherte und Verkrustete verdampft, dann meint er damit genau diese Unordnung des Alten, die einhergeht mit der neuen Ordnung des Kapitalismus und die beide heute gleichzeitig existieren. Genauso ist auch die antisemitische Idee des gierigen Kapitalisten, der gleichzeitig der subversive Kommunist ist, streng genommen kein Widerspruch, zumindest nicht innerhalb des antisemitischen Weltbildes der Nazis. Denn dort haben wir es ja wieder nur mit dem Marx-Rothschild-Komplex von Michael Butter zu tun, den wir ja nun schon mehrfach beschrieben haben. Aber selbst wenn beides Widersprüche wären, was sie so nicht sind, wäre der Vergleich immer noch völlig an den Haaren herbeigezogen, denn die Widersprüche ähneln sich nicht wirklich. Das heißt, wenn ich Sanders vorwerfen will, widersprüchlich zu sein, dann hätte ich ihn mit so ziemlich jeder anderen Person vergleichen können, die sich auch irgendwann mal widersprochen hat, aber es musste halt unbedingt Hitler sein, um Sanders möglichst tief durch den Dreck zu ziehen.
Okay, aber den Widerspruch, den er bei den Nazis aufmacht, den können wir uns vielleicht nochmal genauer anschauen. Denn die Nazis haben ja eine eigene Kapitalismusanalyse, die unterscheidet zwischen sowas wie Industriekapital und Finanzkapital. Ja, aber das ist ja nicht nur eine strukturelle Analyse, um die verschiedenen Abläufe innerhalb der beiden und auch Verbindungen zwischen den beiden besser darstellen zu können, sondern ist ja eine moralische Unterscheidung. Das heißt, das eine ist gut, das andere ist böse. Daher nennen sie das dann ja auch schaffendes und raffendes Kapital, von dem das eine erhalten und das andere vernichtet werden muss. Das heißt, wenn die Nazis vom gierigen Kapitalisten sprechen, dann meinen sie damit explizit nicht das Industriekapital, das Unternehmertum, irgendwelche großen Firmen, EinzelkapitalistInnen oder die Bourgeoisie als Klasse, sondern halt nur die internationalen Banken, das wurzellose Geld und die schmutzigen Hände, in denen dieses Geld liegt.
Genau, und diese Auftrennung ist natürlich Bullshit, denn das Industriekapital braucht immer auch das Finanzkapital, um weiterhin halbwegs flüssig und effizient produzieren zu können. Und das Finanzkapital braucht ja auch das Industriekapital, denn Zinsen fallen ja nicht vom Himmel, sondern kommen über Umwege aus der Mehrarbeit und dann dem Mehrwert, der in der Produktion den Arbeitenden abgezweckt wird. Das heißt, beide sind nicht nur faktisch, sondern auch notwendigerweise, also logischerweise unauflöslich miteinander verflochten. Wenn Leute also gegen Banken abkotzen, aber die Bourgeoisie stehen lassen wollen, dann nennt man sowas verkürzte Kapitalismuskritik, die leider nicht nur bei den Faschos, sondern auch in manchen linken Kreisen immer mal wieder die Runde macht. Das Problem dabei ist nämlich nicht nur, dass die Analyse falsch ist, sondern dass sie, also zumindest laut dem inzwischen leider verstorbenen Historiker und Philosophen Moishe Piston, geradezu zwangsläufig zu so etwas führen muss wie dem Holocaust. Und das hat er in seinem Aufsatz Antisemitismus und Nationalsozialismus beschrieben, der 1979 das erste Mal auf Deutsch erschien. Und er analysiert quasi diese Abspaltung eines Teils des Kapitals als eine Art Variante des Fetischbegriffs, wie Marx diesen Begriff benutzt. Das heißt, bei Marx heißt der Fetisch zum Beispiel, dass ein Ding, eine Ware, mit einer sozialen Bedeutung aufgeladen wird. Das heißt, der ansonsten nicht greifbaren gesellschaftlichen Struktur des Kapitalismus, genau wie in Religion zum Beispiel Wasser gesegnet wird und dann als heiliges Wasser mit magischen Fähigkeiten gilt und so weiter. Und entlang dieses Fetischbegriffs erläutert Piston, wie das abgespaltene Finanzkapital halt nicht abstrakt bleibt, sondern zu einer Personifizierung der gesellschaftlichen Form wird. Das heißt, der Probleme, Konflikte und Widersprüche, die der Kapitalismus halt so generiert. Und durch diese Personifizierung wird all dieses Abstrakte fassbar. Genau wie der Kapitalismus oder eine Religion in einer Ware oder im Wasser oder in einem heiligen Stein oder sowas fassbar werden. Nur ist es hier kein Ding, sondern es sind Jüdinnen und Juden, die zum Fetisch werden und die damit angreifbar werden für das ganze Elend des Kapitalismus. Aber der Kapitalismus als alles durchdringende Struktur, der bleibt bestehen.
Okay, und wenn der bestehen bleibt, dann heißt es ja nicht nur, dass Personen, die mit dem Finanzkapital assoziiert werden, angegriffen und vernichtet werden, sondern auch, dass sich vor allem in Krisenzeiten dieser Vorgang immer wiederholt, denn die Widersprüche des Kapitalismus sind ja nicht aufgelöst worden.
Also ja und nein. Also jedes Mal, wenn man quasi versucht, den alles umfassenden Kapitalismus auf die Ausnahme des Finanzkapitals und damit des stereotypen, gierigen, parasitären Judens runterzubrechen und den dann zu vernichten, ist natürlich eine Wiederholung schon im Kern darin angelegt, dass ja das eigentliche Problem nicht gelöst ist. Und diese Verdrehung zwischen dem Generellen und der Ausnahme, also zwischen dem Normalen und der Krise, die ist ja gesamtgesellschaftlicher Standard einer verblendeten Analyse, die das eigene Wirtschaftssystem einfach partout nicht verstehen kann oder will. Also dieser Kreislauf, dieses Auf und Ab, was die Menschen spüren, das sind zyklische Krisen im Kapitalismus, nicht eine Krise der Moral und auch nicht die Krisenzyklen des Fourth Turning von Bannon oder Dugin oder die Zyklen der harten und weichen Männer wie Tucker Carlson und die Manosphäre es beschreiben. Also es handelt sich nicht um eine Krise des Kapitalismus, das heißt, der geht nicht kaputt oder zu Ende, sondern die Krise ist ein normaler Teil im kapitalistischen Zyklus selbst. In guten Zeiten vergessen alle ganz gerne, wohin die Reise geht. Und in der Krise fragen die Leute, oh mein Gott, wohin soll das alles führen? Naja, es führt von der einen Krise in die nächste, mit immer kleineren Verschnaufspausen dazwischen, in denen wir alle so tun, als ob das normal wäre. Und der einzige Ausweg aus diesem Kreislauf, wenn man denn den so liebgewonnenen Kapitalismus nicht kaputt machen will, ist dann halt der Imperialismus, ist der Krieg, ist die Vernichtung. Aber selbst das wird irgendwann an seine Grenzen stoßen. Das ist nicht bis in alle Ewigkeit wiederholbar. Und damit meine ich gar nicht mal die Grenzen der Ethik oder der Moral oder des menschlich Aushaltbaren, sondern ich meine das ganz eiskalt materiell. Also denn dem Imperialismus geht irgendwann der Planet aus, den er noch erobern kann, und dem Faschismus gehen irgendwann die Leute aus, also das Äußere, das andere, das er noch ermorden kann. Und Klimakrise ist ja auch noch, so mal ganz nebenbei.
Das bedeutet, dass für Postone der Antisemitismus im NS nicht nur eine spezielle Form des Rassismus oder des Vorurteils, der Diskriminierung oder sonst was ist, sondern quasi ein Ventil einer Gesellschaft, die sich der abstrakten Analyse der eigenen Gesellschaftsform verweigert und gleichzeitig ihre Konflikte irgendwohin loswerden muss. Und durch die historisch gewachsenen Positionen dieser Bevölkerungsgruppe, die dann das Konkrete wird, was Mensch anfassen und damit auch vernichten kann.
Genau, und Postone rechnet damit sowohl mit der Geschichtsdarstellung der BRD-Mehrheitsgesellschaft nach 1945 ab, die sich mit ihrer Vorstellung der Stunde Null weigerte, einen Zusammenhang zwischen dem immer noch kapitalistischen System in der BRD und dem NS-Kapitalismus zu ziehen. Aber er kritisiert auch die Linke dafür, dass sie den NS-Antisemitismus lediglich als ein Randphänomen begreift und den eigenen Fokus auf die kapitalismusfreundliche Politik der Nazis legte. Denn auch dort begreifen Leute nicht, dass der Holocaust einer der logischen Endpunkte des NS ist. Das heißt, es gibt quasi kein Verstehen, keine adäquate Analyse des NS ohne die Analyse des Holocaust. Und wenn ich das richtig verstehe, endet der NS und damit ja gewisserweise auch Faschismus im Allgemeinen früher oder später immer notwendigerweise in so etwas wie dem Holocaust, wenn er nicht vorgestoppt wird.
Das heißt dann auch, dass es eben nicht einfach irgendeine willkürliche Gruppe war, die Nazis vernichten wollten, sondern dass sich aus der Nazi-Ideologie heraus erklärt, warum es diese Gruppe sein musste.
Ja, wobei hier die Ideologie der Nazis nicht im luftleeren Raum hängt, sondern im historischen, ökonomischen, kulturellen Kontext und so weiter verstanden werden muss. Also in gewisser Weise ist ja Faschismus im Allgemeinen immer eine recht schwammige und teilweise auch wirklich inhaltsleere Angelegenheit, womit wir uns ja auch schon in der vierten Staffel herumgeschlagen haben. Aber konkrete Erscheinungsformen des Faschismus, wie zum Beispiel der NS, die sind dann natürlich an die konkreten Umstände gebunden und entwickeln sich dann auch dementsprechend. Das heißt auch, dass wir bei der AfD nicht darauf warten müssen, dass sie sich Hakenkreuze auf den Ärmel und Totenköpfe auf die Mütze malen, auch wenn das manche von denen ja durchaus tun. Aber aktuelle Erscheinungsformen des Faschismus werden in einem aktuellen Gewand auftreten und trotzdem nicht weniger faschistisch sein. Und auch der Holocaust muss laut Postone eben spezifisch analysiert werden, um ihn zu begreifen. Also Postone beschreibt den Holocaust als eine ideologische Mission, die, im Gegensatz zu anderen Pogromen recht, emotionslos ablief und eine Funktionalität vermissen ließ. Das heißt, die Vernichtung war nicht Mittel zu irgendeinem anderen Zweck. Es ergab sich kein militärischer Vorteil daraus, kein Landgewinn oder ähnliches. Und es wurden auch nicht nur die widerständigen Teile der Bevölkerung gezielt verfolgt, um dann den Rest der Bevölkerung gefügig zu machen, wie es ja oft in Osteuropa zum Beispiel der Fall war, sondern die Vernichtung der Jüdinnen und Juden musste vollständig sein. Und es hatte oberste Priorität. Das heißt, selbst wenn Ressourcen an der Front nötiger waren, wurden sie oft trotzdem stattdessen für die Durchführung des Holocaust eingesetzt. Also zum Beispiel Züge, die dem Transport in die Gaskammern dienten.
Okay, das heißt, Postone sieht in dieser untypischen Form einen Schlüssel zum Verhältnis zwischen NS und Antisemitismus. Wir haben ja vorhin viel über die Rothschilds gesprochen und über das leere Geheimnis bei Umberto Eco als so machtvoll, weil es beliebig füllbar ist. Und diese Leerstelle, die lässt sich ja, auch wenn das vielleicht erstmal paradox klingt, ebenso mit einer unerschöpflichen Masse generieren, die auf ein immer noch größeres Geheimnis, eine immer noch größere Macht verweist. Also diese Fülle an Vorwürfen, die bläht in gewisser Weise den Rahmen der Vorstellungskraft auf, so dass dann alle Verbrechen möglich sind. Wie beschreibt Postone jetzt die Macht, die in diesem Zusammenhang den Jüdinnen und Juden unterstellt wird?
Also die ist natürlich massiv und etliche Beispiele davon ähneln dem, was wir schon über die Rothschilds gehört haben. Also sowohl der Kommunismus als auch der Kapitalismus gehen auf deren Konto, Pandemien wie Beulenpest und so weiter. Aber letzten Endes sind solche Aufzählungen niemals vollständig, denn es ist ja gerade die Grenzenlosigkeit der Macht, die so furchteinflößend ist. Und Postone sagt, dass durchaus auch in anderen Formen von Rassismus dem anderen, dem Äußeren eine gewisse Macht unterstellt wird. Aber diese Macht ist immer konkret, materiell oder sexuell. Die unterstellte Macht der Jüdinnen und Juden ist jedoch laut Postone ungreifbar, abstrakt und universell. Mehr noch, sie ist nicht nur ein Machtpotenzial, sondern immer eine tatsächliche Macht, die gleichzeitig aber ungebunden und wurzellos ist und sich immer in einer anderen Form durch einen anderen Träger ausdrückt. Das heißt, die Macht selber ist nie konkret identifizierbar, sondern wirkt durch alle anderen Dinge hindurch. Sie steht immer hinter den Dingen, sie ist der unsichtbare Strippenzieher im Schatten. Sie ist nicht nur nicht fassbar und versteckt und damit automatisch wie gemacht für Verschwörungsnarrative aller Art, sondern sie gewinnt gerade durch dieses Versteckspiel noch einmal an Schlagkraft, weil ihr letzten Endes kaum jemand Herr werden kann. Und Postone führt das natürlich alles noch viel weiter aus. Das heißt, wir haben uns jetzt vor allem mal so Teile rausgesucht, in denen hoffentlich nochmal klarer wird, warum eben der Antisemitismus diese spezielle Rolle in Verschwörungsnarrativen spielt, aber auch, was seine Verbindungen zum Kapitalismus und zum Faschismus sind und warum eine radikale, quasi unverkürzte, alles umfassende antikapitalistische Analyse notwendig ist. Also eben nicht nur, weil sie sonst falsch ist, sondern auch, weil man sonst im Antisemitismus im Faschismus und in der Vernichtung von Millionen Menschenleben endet. Aber ich empfehle auf jeden Fall allen, den Aufsatz auch nochmal selber zu lesen. Da steckt noch sehr viel mehr drin. Und die Leute von QAnon Anonymous haben auch im Juni letzten Jahres eine ziemlich gute Folge rausgebracht, wo die das auch nochmal ausführlicher aufdröseln.
Aber es scheint ja schon so, dass nicht nur Antisemitismus, sondern auch Verschwörungsnarrative zwangsläufig aus einem Gesellschaftssystem erwachsen müssen, in dem Leute eben dieses System nicht verstehen können oder wollen, weil sie es ansonsten moralisch nicht länger dulden könnten. In einfachen Worten, es ist unmenschlich, denn es dient dem Profit, nicht dem Menschen.
Ja, und Anna Teixeira Pinto sagt etwas ganz Ähnliches. Also sie beschreibt Verschwörungsnarrative als den krampfhaften Versuch, sich damit auseinanderzusetzen, dass die Macht nicht dort ist, wo sie angeblich ist, und zwar mit ungeeigneten Mitteln. Aber diese Enthüllung, das Aufdecken der Kabale, was sie als die Einnahme der roten Pille beschreibt, diese Enthüllungen sind trivial, denn sie lassen sich laut Pinto auf die Erhaltung des Status quo runterbrechen. Also Zitat, Macht hat Recht. Und was ist, muss sein. Und anstatt einer Analyse oder einer Kritik des Bestehenden finden wir in diesen Pseudo-Enthüllungen wieder dieses Cineastische von Mike Rothschild, das leere Geheimnis von Umberto Eco und das unverstandene Abstrakte von Moishe Postone. Wenn sie schreibt, der philosophische Horror verweilt in morbiden Sezierungen und Lovecraftscher Erhabenheit und staunt über den Schrecken des Unbekannten. Soziale Institutionen, so wird uns gesagt, sind eine bloße Illusion. Aber die Realität der tiefen Zeit und des Raums ist so abstrakt und fremd, so absolut sinnentleert und gleichgültig gegenüber der Menschheit, dass jeder Blick auf diese erkenntnistheoretische Lehre ausreicht, um den normalen Menschen in den Wahnsinn zu treiben.
Und das nächste Mal sprechen wir über Skeptizismus, die geschmolzene Welt, und das Zentrum des Universums.
Und die Leute werden wach. Und dann schnappen wir euch. Ganz einfach. Und dann geht ihr vor Gericht. Für euren Scheiß, den ihr verbreitet habt. Und ihr habt dazu beigetragen, dass die Leute weiter schön schlafen.
Wenn euch diese Sendung gefällt, empfehlt sie gerne weiter. Nachzuhören unter freie-radios.net. Unter dem Stichwort Kabale. Kabale mit Q. Dort findet ihr auch die Literaturhinweise und weiterführende Links.